Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident betont uneinheitliche Formel für den Umgang mit Covid-19. Die Finanzministerin Sri Mulyani sagt, das Pen-Budget 2021 wird auf 619 Billionen Rupiah steigen. Genos kann 100.000 Tests für das Covid-19-Screening durchführen. 11 vorrangige Aktivitäten des Handelsministeriums, einschließlich der Wiederbelebung von 119 Märkten. WHO-Experten haben Laboratorium in Wuhan, das vermutlich die Quelle von Corona ist, besucht. Die USA und die Weltbank betonen die Notwendigkeit eines Zugangs zu Impfstoffen für die ärmsten Länder. GSK und CureVac entwickeln gemeinsam Covid-Impfstoff der nächsten Generation. Hören Sie nun die Einzelheiten. Präsident Joko Widodo hat betont, dass es keine gleiche Formel für den Umgang mit Covid-19 gebe, sodass die Art und Weise, mit der Pandemie umzugehen, von Land zu Land unterschiedlich ist, sagte die Koordinationsminister für Wirtschaft Erlangga Hartarto am Mittwoch in seiner Presseerklärung im Präsidentenbüro in Jakarta. Daher fordere der Präsident, dass für Indonesien als am besten geeignet und angemessen erachtete Konzept anzuwenden. Nach den Beschränkungen für Gemeinschaftsaktivitäten PPKM haben mehrere Provinzen Verbesserungen im Umgang mit Covid-19 erfahren, darunter Jakarta, Zentraljava und Yogyakarta. Erlangga fuhr fort, 63 von den 98 Bezirken seien immer noch im roten Bereich, ebenso 332 von 363 Städten. Erlangga fügte hinzu, dass durch die PPKM auch darauf hingewiesen werde, dass es ein Phänomen der Bevölkerungsmobilität gebe, das in verschiedenen Sektoren zurückgegangen sei. Die hohe Mobilität befinde sich an Arbeitsplätzen und in den Wohngebieten, was ein Problem darstelle. Der Präsident ermutigte daraufhin, die Impfbemühungen sowohl hinsichtlich des Volumens als auch der Geschwindigkeit der Umsetzung zu verstärken. Auf diese Weise könne die Immunität der Gemeinschaft oder die Herdenimmunität schnell verwirklicht werden. Die Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati erklärte, dass das Budget für das nationale Wirtschaftserholungsprogramm PEN 2021, das derzeit bei 533,1 Billionen Rupiah liege und auf 619 Billionen Rupiah gestiegen sei. Das sagte Sri Mulyani am Mittwoch beim Mandiri Investitionsforum 2021 in Jakarta. Sri Mulyani erläuterte jedoch nicht im Detail in Sektoren, die zusätzliches Budget erhalten wurden. Sie fuhr fort, die Regierung plane Mittel für Steueranreize im PEN-Budgetpaket 2021 bereitzustellen, das sich auf rund 42 Billionen bis 60 Billionen Rupiah belaufe. Laut Sri Mulyani konzentriere sich das PEN-Budget 2021 in Höhe von 533,1 Billionen Rupiah auf vier Bereiche, nämlich Gesundheit, Sozialschutz, vorrangige Programme sowie Klein- und Mittelunternehmen UMKM und Unternehmenfinanzierung. Der indonesische Minister für Forschung und Technologie BRIN Bambang PS Brojonegoro sagte, dass eine Genos C19-Einheit 100.000 Tests für das Covid-19-Screening durchführen könne. Das Screening-Tool, das künstlich intelligent verwendet, kann jemandem nachweisen, der nur 2 Tage lang Covid-19 ausgesetzt war, während der PCR- oder Antigen-Schnelltest ihn im gleichen Zeitraum nicht nachweisen konnte. Es dauert weniger als 3 Minuten, bis die Passagiere die Ergebnisse herausgefunden haben. Screening auf Covid-19 mit Genos, sagte der Minister gestern während des Besuchs im Bahnhof Pasar Senen in Jakarta gemeinsam mit dem Verkehrsminister Budi Karya Sumadi, der virtuell ausgestrahlt wurde. Die Genostests würden an den Bahnhöfen Pasar Senen und Yogyakarta ab dem 5. Februar 2021 durchgeführt. Danach gehe es am Flughafen los. Minister Bambang Brojonegoro fuhr fort, tatsächlich bestehe das Ziel der Genos darin, herauszufinden, wer mit dem Zug fahren dürfe. Wenn man positiv sei, müsse die PCR-Untersuchung unmittelbar danach durchgeführt werden. Der indonesische Handelsminister Muhammad Lutfi erläuterte 11 vorrangige Aktivitäten des Handelsministeriums 2021, um die Erreichung strategischer Ziele zu unterstützen, darunter die Entwicklung und Wiederbelebung von 119 öffentlichen Märkten der Typen C und D mit einer Budgetuntersuchung von 550 Milliarden Rupiah. Dies sagte der Handelsminister am Mittwoch, den 3. Februar, beim virtuellen Arbeitstreffen der Kommission 6 des Parlaments in Jakarta. Der Handelsminister erklärte, dass die nächste vorrangige Aktivität darin bestehe, kulinarische und Souvenirhandwerkzentren in vorrangigen touristischen Zielgebieten mit einer Budgethilfe von 49,8 Milliarden Rupiah zu errichten. Danach folgt der Ausbau des Handels und der Verbraucherbildung mit einem Budget von 112 Milliarden Rupiah. Anschließend ist die Optimierung der Auslastung des Warteneingangssystems SRG mit Unterstützung eines Budgets von 20 Milliarden Rupiah. Darüber hinaus hat das Handelsministerium 137 Milliarden Rupiah für die Durchführung von Handelsmissionen, Ausstellungen und Werbeaktionen im Ausland sowie 90 Milliarden Rupiah für Verhandlungen und die Ratifizierung internationaler Handelsabkommen zur Verfügung gestellt. Mitglieder des Expertenteams der Weltgesundheitsorganisation WHO, das die Ursprünge des Coronavirus oder Covid-19 untersucht, untersuchen ein Labor in Wuhan, China. US-Beamte haben das Labor als Quelle des Coronavirus genannt. Die AFP am Mittwoch berichtete, wird dieser Besuch im Wuhaner Virologie-Institut zu einem der intensivsten Orte der Untersuchung der Ursachen der Corona-Pandemie. Diese sensible Mission, die Verzögerungen erlebt hat, hat die Autorität zu untersuchen, wie das Coronavirus von Tieren auf Menschen übertragen wurde. Während eines Besuchs in Wuhan-Labor am Mittwoch schien ein Konvoi von Autos mit einem Team von WHO-Experten an einem Sicherheitsposten vorbeizurassen, um den im Morgennebel verhüllten Komplex des Wuhan-Virologie-Instituts zu betreten. Das erste Auto mit dem WHO-Expert-Team hielt kurz an, um Fragen von Reportern zu beantworten, die vor Ort waren. Ein Mitglied des WHO-Experten-Teams, Peter Daszak, erklärte, er hoffe, dass dieser Besuch produktiv sein werde. Die US-Finanzministerin Janet Yellen und der Präsident der Weltbank David Malpass betonten am Dienstag die Notwendigkeit der Reaktion auf die globale Pandemie zu koordinieren, den Zugang zu Impfstoffen für die ärmsten Länder zu verbessern und den Klimawandel zu bekämpfen. Während eines Telefongesprächs mit Malpass betonte Yellen, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung für unsere Welt und der Weltwirtschaft darstelle und forderte eine starke Unterstützung für Länder mit niedrigem Einkommen, berichtete das Finanzministerium in einer Erklärung. Die Finanzministerin betonte die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit, um den Ländern zu helfen, die Anfälligkeit für Schulden zu verringern und deren Tragfähigkeit und Transparenz zu verbessern. Das britische Unternehmen GlaxoSmithKline GSK und das deutsche Biotechnologieunternehmen CureVac hatten einen Vertrag über 150 Millionen Euro, circa 2,5 Billionen Rupien, zur Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs der nächsten Generation abgeschlossen, der auf mehrere Varianten in einem Produkt abziele. In einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch geben die Partnerunternehmen bekannt, dass sie den möglichen Start im Jahre 2022 anstrebten. GSK, ein Anteilseigner von CureVac, werde auch die Produktion von bis zu 100 Millionen Dosen des CureVac Covid-19-Impfstoffs der ersten Generation in diesem Jahr unterstützen. Für GSK, den weltweit umsatzstärksten Impfstoffhersteller, bedeutet der Plan eine neue Anstrengung, um eine relevante Rolle bei der Bekämpfung der Pandemie zu spielen, nachdem die Covid-19-Allianz mit Sanofi durch Entwicklungsverzögerungen behindert wurde und eine ähnliche Partnerschaft mit Chinas Clover Biopharmaceuticals endete. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.878,59 Rupia. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 15.599,99 Rupia. Der US-Dollar stand heute bei 14.026,35 Rupia. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten von Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute Covid-19 Verschieb die Umroh Pilgerreise erneut zum Thema. Die Regierung des Königreichs Saudi-Arabien kündigte erneut das Einreiseverbot für die Ausländer ab dem 3. Februar 2021 bis zu einem nicht näher festgelegten Zeitpunkt an. Dieses Verbot führt auch zur Schließung von Kultstätten in Mekka und Medina für die Muslimen. Das Verbot gilt jedoch nur für 20 Länder, einschließlich Indonesien. Dies ist das zweite Mal, dass Saudi-Arabien sein Land vor Ausländern absperrt. Im Februar 2020 tat Saudi-Arabien dasselbe, was zu einem Verbot von Umroh und Hajj für die Ausländer führte. Diese Politik zielt darauf ab, den Covid-19 zu kontrollieren. In einer offiziellen Erklärung appellierte das indonesische Außenministerium an Indonesier, die Saudi-Arabien besuchen wollen, um auf Aktualisierungen der saudischen Politik zu warten. Dann bat das Außenministerium auf seiner Webseite alle, über ihre Safe Travel App auch nach den neuesten Informationen zur Reiserichtlinie aus verschiedenen Ländern zu suchen. Dieses Verbot ist ganz normal, da in einigen Ländern neue Virusvarianten gefunden wurden. Die Arbeiter der Hajj- und Umroh-Reisebranche können jedoch betroffen sein. Daher wird gehofft, dass das Covid-19 kontrolliert werden kann, die Impfung durchgeführt werden kann und das Verbot früher aufgehoben werden kann. Soweit Kommentar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 4. Februar 1945, als die Konferenz von Yalta begann. Die Konferenz von Yalta, als auch Krim-Konferenz bekannt und mit dem Codename Argonauten-Konferenz bekannt, war eine Konferenz des Zweiten Weltkrieges, die vom 4. bis 11. Februar 1945 und 40 stattfand. Als Deutschland sich dem Fall des Zweiten Weltkriegs näherte, wurde die Konferenz von den Vereinigten Staaten, der Sowjetunion und England organisiert. Diese Länder wurden von Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin und Winston Churchill vertreten. Die Konferenzteilnehmer bekräftigten die auf der Konferenz von Casablanca erzielte Einigung über die bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Darüber hinaus einigte sich die Konferenz von Jalta auf einen Plan zur Aufteilung Deutschlands in 4 besetzte Gebiete durch die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion. Willkommen zum 4. Februar 1948, der Unabhängigkeit Sri Lankas. Sri Lanka erlangte am 4. Februar 1948 seine Unabhängigkeit von Großbritannien. Dieses Datum wurde später als Nationalfeiertag Sri Lankas gefeiert. Sri Lanka wurde im 16. Jahrhundert eine portugiesische Kolonie und fiel dann an die Holländer. 1798 wurde Sri Lanka offiziell eine britische Kolonie. Seit Beginn des Ersten Weltkrieges sind die Bürger in Sri Lanka aufgestanden, um für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Schließlich wurde Sri Lanka am 4. Februar 1948 vollständig unabhängig. Wir enden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Gedenken an dem Weltkrebstag. Der Weltkrebstag wurde am 4. Februar 2000 auf dem Weltgipfel gegen Krebs für das neue Jahrtausend in Paris geboten. Auf dem Gipfel wurde die Pariser Charta erarbeitet, die darauf abzielt, die Forschung zu fördern, Krebs vorzubeugen, die Patientenversorgung zu verbessern, das Bewusstsein zu schärfen und die Weltgemeinschaft zu mobilisieren, um Fortschritte gegen Krebs zu erzielen und die Annahme des Weltkrebstags. Initiator ist die International Union Against Cancer oder UICC, ein globales Konsortium mit mehr als 280 Antikrebsorganisationen in 90 Ländern. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Memilikimu. bukan hatimu. Namun kau berpaling dan menolak cintaku. Ku mohon izinkan diriku mengisi hatimu untuk sejenak saja. Walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya, ku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu. Izinkan bersamamu mengisi hatimu, walau takdirmu tak jadi milikku. Sejenak saja, walaupun ku tahu kau sudah ada yang punya. Aku hanya ingin engkau tahu betapa ku mencintai dirimu. Berikan ku kesempatan, berikan. Berikan ku kesempatan untuk memilikimu.
Sie sind noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Bappenas bereitet Sie auf Roadmap zum Feuchtgebietsmanagement für Mangroven vor, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, das indonesische Ministerium für nationale Entwicklungsplanung und die nationale Behörde für Entwicklungsplanung PPN Bappenas erstellt nun ein Roadmap für die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, um ein Leitfaden für die Bewirtschaftung von Mangroven und Torf zur Unterstützung der Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu werden. Dies sagte der Stellvertreter für maritime Angelegenheiten und Naturressourcen des Ministeriums für nationale Entwicklungsplanung Bappenas, Arifin Rudianto, beim virtuellen Treffen am Dienstag in Jakarta. Laut Arifin ist diese Roadmap eines der unterstützenden Instrumente für eine wichtige Säule, um die indonesische Vision 2045, nämlich den nachhaltigen wirtschaftlichen Aufbau, zu realisieren. Arifin Rudianto erklärte, dass die Mehrzweckvorteile von Mangroven- und Torfökosystem ein großes Potenzial haben, um einige Aspekte wie Wirtschaftswachstum, Kreativwirtschaft, Tourismus, Seefahrt, Ernährungssicherheit, Wasser und Umwelt zu unterstützen. Daher wird auch eine Roadmap für das Feuchtgebietsmanagement als langfristiger Leitfaden erstellt, um die Verwirklichung dieser Vision zu unterstützen. Die Erstellung und Umsetzung dieser Roadmap wird von drei Arbeitsgruppen überwacht und mit Ministerien oder Institutionen zusammenarbeiten und konsultieren die bereits Strategien, Managementpläne und Daten in Bezug auf das Mangroven- und Torfökosystem haben. Bappenas hat ein strategisches Koordinierungsteam für das Feuergebietsmanagement gebildet, um die Erreichung der nachhaltigen Aufbauziele am 30. Oktober 2020 zu beschleunigen. Arifin fügte hinzu, dass die Mangroven und Moore als kohlenstoffreiches Ökosystem, die mehr Kohlenstoffe im Vergleich zu tropischen Wäldern absorbieren, eine der naturbasierten Lösungen für den nachhaltigen Aufbau sind. Die Mangroven und Torf bieten viele Vorteile für die Wirtschaft, Ökologie und Sozialwesen, einschließlich unterstützen die Bemühungen zur Eindämmung und Anpassung an den Klimawandel. Die Erhaltung und ordnungsgemäße Bewirtschaftung von Mangroven und Torf kann die Emissionsminderungsziele unterstützen und gleichzeitig die Freisetzung von Emissionen verhindern, die in diesen beiden Ökosystemen gespeichert sind. Er hofft, dass die Roadmap für die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten einen Beitrag zu einigen Zielen des nachhaltigen Aufbaus was im Jahr 2020 leisten kann. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Di sini aku terlahir dalam sebuah ketidaksempurnaan, ketakutan yang melemahkanku dikalahkan mimpi yang kau nyalakan. Jadi
punya harapan dan mimpi yang harus kita jalankan.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Serum hadigan program Wunderbares Indonesien wede ich Ihnen den Jumok Wasserfall in Central Java vorstellen. Liebe Zuhörer, wegen seiner Schönheit wird der Jumok Wasserfall den Los Paradies das Verlorene Paradies genannt. Er befindet sich im Dorf Berjo im Distrikt Ngargoyosa des Bezirkes Karanganyar. Die Entfernung beträgt etwa 38 km von der Stadt Solo. Um dorthin zu gelangen, können Sie mit einem privaten Fahrzeug oder öffentlichem Verkehrsmittel fahren, was ungefähr eine Stunde dauert. Wenn Sie an diesem touristischen Ort ankommen, müssen Sie ein Ticket von 10.000 Rupiah als lokaler Tourist oder 25.000 Rupiah als ausländischer Tourist bezahlen. Liebe Zuhörer, vom Parkplatz aus ist der Jumok Wasserfall etwa 500 Meter entfernt. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie einen Weg über eine Treppe gehen. Wenn Sie unten ankommen, werden Sie von der Schönheit und Klarheit des Jumok Wasserfalls begeistert sein. Der Jumok Wasserfall hat eine Höhe von ungefähr 25 Metern. Es ist in zwei Teile unterteilt, sodass manche ihn als Zwillingswasserfall bezeichnen und es gibt dort verschiedene interessante touristische Aktivitäten. Sie können unter dem Wasserfall in einem Bach baden. Sie können auch Bilder mit diesem Wasserfall als Hintergrund aufnehmen. Wenn Sie Reflexionen-Message betreiben möchten, wird hier auch eine spezielle Möglichkeit bereitgestellt. Am Ufer des Wasserfalls können Sie sich auf Strandmatten entspannen, sich zurücklehnen und das Essen genießen, das Sie mitbringen. Und wenn Sie kein Essen mitbringen, gibt es an diesem Touristenort verschiedene Restaurants. Daneben finden Sie eine Kinderspielarena, ein Swimmingpool, ein Pavillon, ein Rastplatz und eine Unterhaltungsbühne. Es gibt auch ein Ferienhaus und mehrere Privatunterkünfte, die sich etwa 1 Kilometer vom Wasserfall entfernt befinden. Die Mietpreise liegen zwischen 50.000 und 200.000 Rupiah pro Nacht. Daswar Wunderbares Indonesien mit dem Thema Jumok Wasserfall. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada
of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten. Liebe Zuhörer, die Idee zur Zubereitung eines gesunden Snacks, der wenig Juker aber viel Wasser and Health ist aus der Sorge um Menschen mit Diabetes mellitus DM, die Schwierigkeiten haben, geeignete Snack zu finden, entstanden. Einige Studenten des Technologieinstituts Bandungs ITB, und zwar Nasha Aulia, Angga Dwi Cahya, Kaila Asri Maharani und Arnoldus Yebevan, haben versucht, Mais Kolben zu verwenden und ihn zu gesunden Keksen sicher für die Patienten der Zuckerkrankheit zu verarbeiten. Diese Kekse heißen Mais de Kolf, was auf Niederländisch Mais Kolben bedeutet. Mit diesen Keksen haben die ITB-Studenten den zweiten Platz in der Kategorie Unternehmertum bei der Wissenschaftlichen Woche der Nationalen Studenten 2020 errungen. Liebe Zuhörer, es gibt einige Gründe, warum die ITB-Studenten den Maiskolben als Hauptzutat genommen haben. Nach Daten und Forschungsergebnissen ist die Verfügbarkeit von Maiskolben reichhaltig, da bis zu 10,15 Millionen Tonnen in Indonesien im Jahr 2018 produziert wurden. Darüber hinaus hat der Mais auch einen hohen Wassergehalt wie Lignin, Zellulose und Hemicellulose. Andererseits kann die Verwendung von Maiskolben als Snack dazu beitragen, den Treibhauseffekt zu verringern, der von übrig gebliebenen Maiskolben verursacht wird, da diese Reste Metangas produzieren. Aus sozialer Sicht ist zu hoffen, dass diese Kekse-Innovation ein erzieherisches Mittel in Bezug auf Konsumempfehlungen für Patienten der Diabetes mellitus werden können, dessen Zahl in Indonesien weiter zunimmt. Nach Angaben gab es im Jahr 2017 schätzungsweise 10,3 Millionen Menschen mit Zuckerkrankheit. Liebe Zuhörer, die ITB-Studenten haben den Maiskolben zu Mehl verarbeitet, um Gebäck herzustellen. Dieses wird mit anderen Zutaten wie Bohnen, Margarine und Zucker aus der Stevia-Pflanze gemischt. Dieser Snack hat einen Kaloriengehalt pro Packung von 24 Kalorien gemäß der Empfehlungen der Richtlinien von Diät und Lebensstil zur Unterstützung der DM-Therapie. Ein Stück Kuchen wiegt 9 Gramm und enthält 33 Kalorien. Eine Packung umfasst 4 Stücke. Dies ist als Snack für DM-Patienten geeignet, die ihre Kalorienaufnahme kontrollieren müssen. Darüber hinaus ist die Verpackung mit Präsentationsvorschlägen ausgestattet, die der Empfehlung der Ernährungsarztes entsprechen, um als erzieherisches Mittel für die Verbraucher zu wirken. Eine Packung wird für ein Mal Snack Essen konsumiert. Liebe Zuhörer, das war dies und das. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute möchten wir über ein Lied, das von der verstorbenen Nika Ardila gesungen wurde. Das Lied heißt Seberkas Sinar oder auf Deutsch Ein Lichtstrahl. Bei einem Singen-Wettbewerb traf sich Nika Ardila mit dem bekannten Musikproduzenten Dedi Dores. Und Dedi Dores sah Nika Ardila für eine begabte Sängerin. Die meisten Nika Ardila-Alben enthalten die Werke von Dedi Dores. Wie das Debütalbum von Nika mit dem Titel Seberkas Sinar oder auf Deutsch Ein Lichtstrahl, das ihren Namen sofort katapultierte. Das im Jahr 1989 veröffentlichte Album hat eine Flaggschiff-Single mit dem gleichen Titel wie das Album Seberkas Sinar. Dieses Lied, geschrieben von Dedy Dores, ist ein Slow-Rock-Genre, das perfekt zu der quietschenden Stimme von Nike passt. Liebe Musikfreunde, hier ist Nike Ardila, die das Lied Seberkas Sinar oder auf Deutsch Ein Lichtstrahl für Sie singen. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.